Popkultur.
Time it is.
Time to do pop culture.
Pop culture, 1000 years of
pop culture.
Und soll ich dir was sagen, Natascha?
Nee, was denn?
Wir sind verdammt nochmal immer noch in den 80ern.
Ja, ist es denn so?
Das gibt's doch gar nicht, oder?
Wie war das mit dem Storch?
Da braten wir doch
einen Storch.
Genau. Ne? Also den können wir braten, wahrscheinlich sogar mehrere.
Oh.
Die aus der Doku.
Mehrere. Na gut. Ja, herzlich willkommen allerseits.
Genau. Wunderschön, dass ihr wieder da seid. Mhm. Ne? Und wir haben das in der Geschichte unseres Podcasts zum ersten Mal einen dritten Addendum-Teil. Dafür, das ist eigentlich schon ein Tusch wert.
Super. Ne? Hast du gerade ganz toll eingespielt.
Ja, der musste jetzt kommen einfach.
Ja. Ja, wie du schon sagst, das erste Mal. Aber die 80er Jahre...
Tja,
sind es auch wert.
Da könnte man vermutlich noch, wenn man, ne, könnte man einfach auch diesen Blog umbenennen in 1000 Jahre 80er.
Genau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir uns, glaube ich, bemüht haben, nicht so die klassischen 80er Jahre Themen unbedingt. Einige sind schon ein bisschen klassischer gewesen, vielleicht.
Also von
aber
mir kommt heute noch ein klassisches, glaube ich. Später.
Ja, aber ich habe heute keine Klassiker dabei.
Ach, guck mal.
Also das, was sonst so Thomas Gottschalk aufgreifen würde, das habe ich heute nicht
dabei.
Hast du
unter den Tisch fallen
lassen? Habe ich unter den Tisch fallen. Ja, das macht der Tommy ganz toll.
Ja, richtig. Hm? Ich wollte auch bei dem, was ich dazu zu sagen habe, später mir auch so zwei, drei eher Randdinger auspicken.
Sehr gut.
Und gar nicht so sehr auf das Eigentliche. Aber gut, dazu später.
Ja.
Jetzt werde ich erstmal feierlich
die Torte
mit den Kerzen
lecker
an dich übergeben.
Ja, danke. Ich wollte noch mal mit einem kleinen Input starten.
Ja.
Außerdem habe ich hier gerade Kaffee verschüttet.
Oh nein,
zack,
das möchte ich nicht.
Einmal Zeberwisch und weg. So, Frage. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass es einen gewissen Sound in den 80ern gab und auch vorher schon, den es heute in der Form nicht mehr gibt.
Aha.
Einen Alltagssound, ein Alltagsgeräusch.
Okay.
Jetzt kann das ja allerhand sein.
Ja, kommen aber einige Geräusche schon in den Sinn.
Mhm. Ja.
Soll ich was nennen?
Ja,
zum Beispiel das herkömmliche Telefonklingeln.
Ach so.
So, dass die früheren mit Wählscheibe und Hörer, die hatten
Ring,
so einen Typen,
ne?
Genau.
Wie
so
bei
richtig
Ring,
so. Genau. Das hört man heute nicht mehr groß, außer man hat es als Smartphone-Klingelton.
Genau.
Stimmt,
das meinte ich nicht.
Das meintest du nicht. Mir fallen noch so die klassischen Kassengeräusche ein, so der alten Registrierkassen.
Schön. Ja, schön.
Hört man auch nur noch in Tante-Emma-Läden auf dem Land vielleicht.
Ja, was noch?
Was hört man denn sonst nicht mehr so?
Ich sag mal so ein paar Stichworte.
Ja.
Es wurde mal als ein Preis unserer Freiheit genannt. Oder die Amerikaner nannten es auch Sound of Freedom.
Sound of Freedom, oh. Ja, bei den Amis kann das viel sein. Es kann eine losballernde AK-47 sein. Genau so wie
fast,
ne?
Fast. Es geht um den Sound von Düsenjägern.
Stimmt, das hört man wirklich sehr selten.
Und kannst du dich erinnern, also ich in den 80ern, als ich noch Kind war?
Ja.
Wenn man draußen gespielt hat, einmal am Tag, würde ich sagen, mindestens, flog es über unseren Köpfen hinweg. Also richtig laut.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das gibt es seit 1990 eigentlich kaum noch, muss
ganz
man
selten,
sagen.
Ja.
Selten.
Wirklich
hier bei
selten.
Uns wirklich extrem selten. Es gibt noch einige Gegenden in Deutschland, wo das immer noch vorkommt.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, warum ist das denn so? Also hat es da irgendwelche Verbote gegeben oder hat die politische Lage auch eine Rolle gespielt, die sich seit 1990 auch ein bisschen geändert hat? Und beides spielte eine Rolle.
Ja, weißt du, was du auch nicht mehr groß hörst?
Was denn?
Im selben Zuge?
Ja?
Luftschutzsirenen. Die hörte man früher auch schon mal öfters.
Die habe ich noch nie gehört.
Nein.
Außer im Film.
Also in den 80ern gab es immer so weitläufiges Sirenentesten auch öfters mal.
Echt?
Dass die Sirenen alle aufgedreht wurden, ja. Das weißt du nicht
Nein,
mehr.
Nein, weiß ich nicht.
Abgefahren ist das schon so lange her.
Das mag sein. Es gab sowas mal vor ein paar Monaten.
Ja.
Und da ist die Bevölkerung, glaube ich, gewarnt worden, dass das sein kann.
Okay. Das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht mehr.
Es wurden so Tests durchgeführt, ob diese Geräte, ob das noch funktioniert, wenn man es dann auch mal braucht. Also so eine Art Testlauf.
Okay. Nee, das
im Sommer, glaube ich, oder so.
Ja, das kann sein. Aber dann habe ich es nicht gehört. Mhm. Entweder habe ich da gepennt oder...
Ich glaube, es haben dann auch letztlich nicht alle Städte durchgeführt.
Ach so, okay.
Ist ja interessant. Nee, das sagt mir gar nichts.
Okay, das ist lustig.
Ja.
Also das war früher so Bestandteil. Also jedes Wochenende war das, meine ich, meiner Meinung nach, dass immer mal irgendwie...
So häufig. Schrecklich. Naja, Düsenjäger gab es halt täglich. Ne? Und die gehörten irgendwie auch zum Soundalltag dazu.
Ja. Trotzdem gab es weniger Chemtrails.
Was das jetzt zu bedeuten hat, klären wir in einer nächsten Folge.
Sind die jetzt ruhig geworden, die Düsen?
Ja, genau. Nein, es ist so, dass tatsächlich bis 1990, und da ist dann das Ende des klassischen Kalten Krieges dann ja auch anzusiedeln, 1990, dass Tiefflüge Entschuldigung, fast überall erlaubt waren.
Ah.
So, Ausnahmen waren Großstädte, mit, Großstädte und Siedlungen. Dicht besiedelte Gebiete waren eben Ausnahmen. Aber ansonsten, Tiefflug bedeutete, dass so ein Düsenjäger mit einem, also bis zu 152 Meter Erdabstand vorbeidüsen durfte.
So tief?
Ja, zwischen, also Flughöhe, jetzt mal in Metern, Metern ausgedrückt.
Hinlangen.
Im Grunde genommen schon, es wird noch krasser. Ja. also zwischen 152 und 457 Metern.
Ja.
Das wurde dann aus Fuß quasi umgerechnet.
Ja.
Das waren Tiefflüge und die waren tatsächlich fast überall erlaubt. Also das ist so das, was wir dann auch meist mitbekommen haben.
Ja.
Es gab aber auch Tiefstflugzonen, insgesamt 7 in der BRD.
Mhm.
Die wurden für NATO-Luftstreitkräfte genutzt. Und da ging es dann um Höhen in Metern zwischen 76 und 152 Meter Erdabstand. Boah. Das ist gruselig,
das
oder?
Das ist gruselig, ja.
Ja. Und,
kannst ja schon mal so einen Kirchturm im Vorbeifliegen rammen.
Ja, also ich habe da so ein paar Artikel online gefunden, noch von damals, aus den 80ern. Da hat es heftigste Bürgerbeschwerden gegeben, natürlich. Weil und das ging dann nicht nur einmal am Tag, sondern mehrfach. Ne? Also bis zu 10 Mal am Tag konnte das vorkommen, dass jemand so tief da irgendwie durch das Tal geflogen ist, wo Leute gewohnt haben.
Ja,
ne?
Das ist krass.
Also richtig heftig. Und seit 1990 ist es eben so, dass Tiefflüge auf mindestens 300 Meter erhöht wurden. Also nicht mehr diese Mindestzahl von 152, sondern jetzt 300 Metern.
Ja.
Und Tiefstflugzonen, also diese ganz krassen Geschichten, wo Leute bis 76 Meter runter konnten, wurden komplett abgeschafft.
Ja.
Ne? Naja, also klar ist natürlich, dass es da zu gesundheitlichen Belastungen kommen konnte der Bewohnerinnen und Bewohner dort. Ne?
Ja.
Aber ich fand das irgendwie nochmal interessant, weil mir war dann irgendwann in den 90ern auch wirklich aufgefallen, das gibt es nicht mehr so.
Ja.
Also man hört es nicht mehr.
Ja.
Es war auch eine leichte Wehmut tatsächlich damals, als ich das so festgestellt habe. Wo sind sie?
Wir sind schutzlos ausgeliehen.
Genau. Ja, und krasserweise, also die... Die Begründung eben, also natürlich gab es dann eben Beschwerden von kleinen Gemeinden. Und die Begründung war dann eben, ja, das ist der Preis der Freiheit. Ne?
Okay.
Beziehungsweise the sound of freedom, wie es dann die Amerikaner bezeichnet
the
haben.
The sounds of freedom.
Ja, was war das?
All I ever
had. Redemption Song.
Redemption Song.
Genau, der wusste, wovon er singt. Ja, das sollte ein kurzer Input sein zu einem Alltagsgeräusch, das wir heute kaum noch hören. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Ecken, wo das auch immer noch so ist, aber nicht mehr so krass wie damals.
Ja, interessant.
So, was haben wir in unseren ganzen 80er-Folgen und Addenden nicht besprochen?
Oh, da waren noch so ein paar Dinge.
Ja, welches Genre haben wir nicht besprochen?
Welches Genre?
Ja.
Musikmäßig?
Genre allgemein Popkultur.
Popkultur.
Ich helfe dir.
Ja.
Literatur.
Ja, das
haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gehabt.
Das haben wir wirklich nur, wenn gestriffen. Ja, wenn überhaupt.
Gestreift oder gestriffen?
Gestriffen.
Ne? Gestriffen, gestroft.
Gestraft.
Ja, ich habe mal geguckt, was war denn so in den Bestsellerlisten richtig weit oben in den 80er Jahren. Ich habe mir jetzt mal die Bestsellerlisten der BRD angeguckt. Und zwar sowohl Sachbücher als auch Belletristik.
Ja.
Und bei den Sachbüchern war es so, dass Peter Scholl-Latour damals alles weggefegt hat.
Echt, war das damals
Ja, der
schon
hatte
so?
Mehrere Krass. Bücher, zwei, drei Bücher, die sich megamäßig verkauft haben.
Ja.
Natürlich auch Thema Islam und Allah und so.
Da war
ne?
immer
das war immer sein Ding so.
Ja.
Also der war sehr beliebt. Günter Wallraff mit ganz unten.
Ja, das weiß ich auch noch.
Sei auch jedem zu empfehlen hier nochmal.
Super Buch.
Und dann bin ich über ein Buch gestolpert, wo ich dachte, das ist ja abgefallen. Da musste mal gucken, was es denn damit auf sich hatte. Und zwar war das auch ein Sachbuch mit dem Namen Der Öko. Knigge.
Das kenne ich.
Das überhaupt nichts von einem Herrn Rainer Grieshammer. Es war ein Ratgeber, der dir quasi im Alltag helfen sollte, möglichst ökologisch zu leben.
Ja.
Also klar, das war eben auch die Zeit. Ne? Die Grünen waren da und es war jetzt alles ein bisschen mehr Bio so im Alltag. Und der hat einen Ratgeber geschrieben. Und ich habe hier mal ein Zitat gefunden von ihm zu seinem Buch. Wir wollen uns umweltbewusst verhalten, aber auch noch Spaß daran haben.
Geil.
Das war so
sehr schön.
Das Motto dieses Ratgebers.
Ja.
Ja. Und im Bereich Belletristik, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt nenne, bist du sagen, ja, natürlich war das der Mega-Hype. Die unendliche Geschichte von Michael Ende war wirklich wochenlang in den Bestsellerlisten zu finden.
Ja.
Dann aber auch Der Name der Rose, Umberto Eco, hatten wir ja schon, glaube ich, mal kurz in deiner... Wie nennt sich das denn? Weiß ich nicht, du hast es mal irgendwann erwähnt, bei so, als du die Jahreszahlen durchgegangen bist.
Ja, stimmt, stimmt.
Den Zeitstrahl sozusagen. Stimmt.
Ja, weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, aber muss irgendwann so, so Mitte, Ende
gewesen sein. Mittig eher, glaube ich auch, mittig. Genau.
Ja. Nur der Sittich sitzt nicht mittig.
Dann haben wir... Ich doch.
86.
Isabel Allende kam dann irgendwann auch auf mit Das Geisterhaus oder von Liebe und Schatten war auch nochmal ein Bestseller von ihr. Das Parfum, Patrick Süskind natürlich. Ne? Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez.
Ja.
Und Johannes Mario Simmel war auch allgegenwärtig, mehrfach.
Definitiv, auch in den 70ern schon.
Ja, das war also auch ein Klassiker.
Ja.
Und, wobei, Klassiker weiß ich nicht, aber einer, der wirklich viel gelesen wurde, offensichtlich.
Hatte,
weiß ich,
so, hatte, so wie Rosamunde Pilcher.
Ist das so? Ja, ich weiß gar nicht, was hat denn der so geschrieben?
Boah, ich weiß, also, dass mal im Bücherregal von meinem Vater stand einiges von dem, kann ich mich erinnern, aber jetzt so titelmäßig...
Lebt er noch?
Das weiß ich nicht. Könnte sogar sein. Wenn, dann ist er steinalt. Also, es war, ich weiß, dass mein Vater hatte zum Beispiel Der Junge im gestreiften Pyjama, das war nicht von Simmel, aber ich weiß, dass das immer irgendwo so da in der Reihe mitstand. Deshalb verwechsel ich das immer schnell. Ich weiß, dass das nicht von Simmel ist. Aber ich frage mich gerade, wie hießen denn, was waren denn so bekannte Titel von dem? Müsste man gleich mal einmal das Internet bemühen, wahrscheinlich.
Habe ich hier auch leider nicht notiert, nee,
aber da kann ich
einfach mehrere Sachen.
Ja, aber einiges.
Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben damals die Fernsehzeitschrift Gong gehabt, die uncoolste aller Uncoolen.
Was? Weiß ich gar nicht.
Aus meiner Sicht, das war so ein bisschen konservativer, glaube ich.
So. Immer so, Hör zu und so war doch auch total konservativ.
Ja, Hör zu war für mich voll trendy.
Ja, ehrlich. Ich kenne auch TV und Hören und Sehen,
das gab's
fand
auch,
ich immer ganz gut.
Ja. Ja, genau. Hatte mir zu nicht hinten immer dieses Such die Maus-Ding?
Ja, genau, genau. Ja. Das stimmt, das fand
wenn
ich auch immer ein Highlight.
Genau. Hör zu, war super.
Ja, wurde immer gegriffen, bei Oma lag die natürlich.
Genau,
wo
sowas,
die Glotze permanent lief, da musste natürlich auch noch Hör zu liegen.
Ja.
Gehörte
vor allem
dazu.
Hör zu, war das noch aus Zeiten des Radios vor allem?
Mhm.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
ne? Das war wahrscheinlich hauptsächlich Radioprogramm am
Anfang. War auch drin, ja. War alles, ne?
Ja, Gong auch, die hatten auch Radioprogramm.
Ja.
Naja, jedenfalls gab es in Gong auch eine Bestsellerliste, ne? Ich weiß nicht, ob Spiegel-Bestseller oder was. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass da Johannes Mario Simmel immer drin war, mehrfach.
Ja, das stimmt. Der hatte einen Run damals.
Ja, wir müssen mal gucken, was aus dem geworden ist.
Ja.
Ein Buch, das ich hier jetzt nicht in meiner Liste hatte, weil es, glaube ich, auch in Deutschland gar nicht so der Brecher war. Aber rückblickend, wenn man sich anguckt, was waren so Bekannte oder was sind so Klassiker der 80er Jahre im Bereich Literatur, dann fällt dieses Buch, dieser Titel immer.
Ja.
Und zwar White Noise, Weißes Rauschen von Don DeLillo.
Ehrlich? Das war auch von aus den 80ern?
1985.
Krass, wow.
Das hast du das
auch
mal
später
gelesen?
Nee, ich kenne nur den Film.
Ach, es gab eine Verfilmung dazu?
Mit Daniel Brühl.
Ach, sehr interessant. Jetzt bin
war
ich
auch
ja
ziemlich gut.
Baff. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie nochmal finde.
Ja.
Naja, es gilt eben als moderner Klassiker. Und vielleicht mal kurz zum Plot. Es gibt einen Hauptprotagonisten, den ich erzähle, namens Jack Gladney. Er ist Professor für Hitlerstudien an einem College. Insgesamt war dieser Herr Gladney 5-mal verheiratet und er zieht nun mit seiner aktuellen Frau die verschiedenen gemeinsamen Kinder aus allen möglichen Ehen, die er bisher so hatte und die sie auch schon so hatte.
Mhm.
Seine Frau heißt Babette. Dann gibt es den Sohn Heinrich. Heinrich deshalb, weil er dem Sohn einen deutschen Namen geben wollte, der so ein bisschen nach Macht und Einfluss klingen sollte. Zwei Töchter namens Denise und Steffi oder Steffi und den kleinen Sohn, den zweijährigen Sohn Wilder. Und die wohnen eben zusammen in einem Haus.
Ja.
Und alles läuft erst einmal prima. Das Buch ist unterteilt in 3 Teile. Der erste Teil heißt Waves and Radiation, also Wellen und Strahlen.
Ja.
Und da geht es im Prinzip erst einmal hauptsächlich so um Beschreibungen und Dialoge eines Akademikerhaushaltes.
Ja.
Alles so zwischen Bildung und Konsum. Also man merkt schon direkt, man ist mitten in den 80ern. Fernsehen spielt eine große Rolle, also immer wieder hört man halt im Hintergrund, oder man stellt es sich so vor, er beschreibt es eben so, wie im Hintergrund immer wieder so Fetzen aus dem Fernseher so kommen, so Werbeblöcke aus dem Radio und so weiter,
ja,
die das Ganze so ein bisschen unterstreichen. Das spielt also eine große Rolle. Es ist recht satirisch auch gerade zu Beginn geschrieben. Auch so neue Techniken, die eben Einzug gehalten haben in den Alltag.
Ja.
Und es scheint erstmal auch alles soweit in Ordnung zu sein mit dieser Familie. Wie gesagt, also die Kinder sind super smart, ne? Führen hochintellektuelle Gespräche mit ihren Eltern und alles ist so wirklich auf sehr hohem, sag ich mal, Niveau,
ja,
auf sehr hohem Bildungsniveau. Es gibt noch eine interessante Nebenfigur, nämlich Murray Siskind. Das ist ein College-Freund von der Hauptfigur Jack Gladney. Und der arbeitet, das ist ganz lustig, in der Abteilung am College, in der Abteilung für Popkultur.
Ach, krass.
Ist uns also ganz nah thematisch.
Ja, ja.
Und das Schöne ist, dass er, sein Ziel ist es, in dieser Abteilung für Popkultur, er möchte Elvis-Studien etablieren. Also er sagt so, das, was der Kollege hier mit seinen Hitler-Studien gemacht hat, also ne, dieser Jack Gladney wird als beschrieben als die Koryphäe in Amerika, was Hitler betrifft. Ne?
Ja.
Und er sagt in einem so einen Dialog, dass er genau das auch mit Elvis erreichen möchte. Das ist ganz schön.
Ja, das ist geil.
Ja. Naja, im zweiten Teil passiert dann aber etwas, das alles auf den Kopf stellt.
Mhm.
Also auch so die ganze Sicherheit, die irgendwie Jack und seine Familie umgibt, wird auf den Kopf gestellt durch einen Chemieunfall, nämlich der sich ereignet in diesem Ort. Der zweite Teil trägt den Titel The Airborne Toxic Event. Also übersetzt heißt das Ganze dann das Kapitel Der luftübertragene toxische Vorfall. Also keiner weiß so richtig, was passiert ist, aber alle wissen, dass was passiert ist, ist nicht gut.
Mhm.
Es geht um so eine riesige Chemiewolke irgendwie, die bei allen so schwebt und sie müssen evakuiert werden.
Mhm.
Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt zum Inhalt erzählen, weil danach noch ein dritter Teil folgt namens Dilerama.
Mhm.
Und da geht es im Grunde genommen darum, wie die einzelnen Figuren mit diesem Vorfall umgehen.
Ah, okay.
Die Frage nach der Angst vor dem Tod ist zum Beispiel ein ganz präsentes Thema.
Mhm.
Ganz toll umgesetzt, finde ich, mit ganz tollen Dialogen. Und, aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht drauf näher eingehen, weil man das wirklich dann auch gelesen haben muss. Sprachlich ist es toll.
Mhm.
Inhaltlich habe ich mich manchmal gefragt, okay, ist es vielleicht minimal überladen vielleicht?
Ja.
Aber welches Buch ist schon perfekt? Es gibt ein paar perfekte Bücher, aber es muss auch nicht jedes perfekt sein, tatsächlich. Aber es sind wirklich viele gute Dialoge drin. Es ist tatsächlich auch in gewisser Weise auch zeitlos, obwohl es in den 80ern angesiedelt ist.
Ja.
Es gibt so ein paar Stellen, die einem so im Gedächtnis bleiben, wie beispielsweise während dieses Chemieunfalls und der Evakuierung sind sie halt in so einer Turnhalle, glaube ich, untergebracht oder so, oder in so einer großen Halle.
Ja.
Und eine Frau regt sich tierisch darüber auf, dass die Presse fehlt, dass das Ganze nicht dokumentiert wird.
Ja.
Sie sagt, wäre die Presse hier, fänden wir es ätzend.
Ja.
Aber dadurch, dass sie fehlt, fühlen wir uns unwichtig. Keiner nimmt uns ernst in unserer Furcht vor dieser chemischen Wolke. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Das ist krass, ja.
Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die mich sofort an Instagram hat denken lassen. Und zwar eines Tages, das ist noch relativ zu Beginn des Buches, machen Jack Gladney und sein Kollege Murray einen Ausflug zur meistfotografierten Scheune Amerikas. Und sie fahren da halt hin und sehen schon auf dem Parkplatz vor dieser Scheune, stehen überall Autos von Touristen und Touristenbusse und es gibt einen Kiosk, wo Postkarten von dieser Scheune verkauft werden und Bilder und so weiter. Und die ziehen sich das halt so, ne? Und irgendwann sagt halt so Murray, der Kollege, dass es praktisch nicht möglich ist, diese Scheune als Scheune zu sehen. Man sieht sie immer nur als meist fotografierte Scheune.
Ah, okay.
Ja? Weil sie einfach schon dieses...
So mitbringen, ne?
Das mitbringt. Mhm. Sie ist zigtausendmal fotografiert worden, sie ist nicht mehr pur sozusagen. Ne? Er beschreibt das nochmal viel schöner, als ich es jetzt kann. Aber da habe ich gedacht, ja krass, also ich musste sofort so an die Fotografierwut und Manie heutzutage denken.
Auch das Inszenieren,
dass nichts
ne?
mehr, ja genau, das Inszenierte und das nichts mehr wirklich rein ist, weil es schon 10.000 Mal fotografiert wurde. Und
ja, und du halt auch überhaupt nicht, jetzt um auf Instagram zu kommen, mal gerade so als aktuelles Beispiel, finde ich sehr gut, den Seiten nie, weil Instagram, klar, du siehst das, du hast sofort irgendwelche Querverweise im Schädel.
Richtig, genau.
Ne? Aber du weißt nie, ist das jetzt Fakt, dass es, ob die Person, die sich da inszeniert, so ist, wie sie sich inszeniert. Und
das sowieso, ne? Die Person das, selbst sowieso, aber auch das Motiv. Ne?
Auch das, ja.
Also das, was schon 10.000 Mal fotografiert wurde, kannst du nicht mehr als den bloßen Strand sehen, der er mal war, sondern es ist immer der Strand, der gleich 10.000 andere Bilder mit sich bringt.
Genau.
Ne? Ja,
das ist abgefahren.
Mhm.
Ich musste übrigens gerade mal, wo du die Geschichte da erzählt hast von Weißes Rauschen, das hat doch, der Film hat nichts damit zu tun. Das ist also ich habe mal gerade parallel gegoogelt, ja, weil mir das so komisch vorkam, weil das, was du erzählt hast, ja, hatte mit dem, was ich an dem Film in Erinnerung hatte, nämlich nichts zu tun. Also es ist nochmal was anderes.
Ist was anderes, okay.
Ist also keine Romanadaption.
Okay.
Also das nur mal gerade am Rande. Ja. Radio Brühl spielt mit, das stimmt. Ja. Aber der Film hat nichts mit dem Buch zu tun.
Okay. Mhm. Ich glaube, also mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass der Film, dass das Buch verfilmt worden wäre.
Also
aber gut,
anscheinend
kann
nicht
sein. Ne?
Nee, also ich habe gerade auch geschaut, da gibt es wohl keine. Es gibt nur so ein Kurzfilm-Experiment, aber es gibt keinen richtigen Film mit Handlung oder einen Kinofilm,
okay,
oder sonst,
okay,
was.
Mhm. Wäre auch einigermaßen schwer, aber das gilt ja,
ja
für
das,
viele Bücher, dass es
das
schwer,
stimmt,
umzusetzen ist.
Das,
ne,
stimmt. Ja.
Ja, also wer mal ein sehr zeitgeistiges Buch der 80er Jahre nehmen möchte, das auch als moderner Klassiker gilt, der greife bitte zu White Noise.
Ja, das sei ans Herz gelegt.
Ja.
Das müsste ich wohl auch mal.
Kann man machen, auf,
ja,
jeden Fall. Ja. So, ich würde gerne Musik spielen.
Ja.
Eigentlich hatte ich zuerst an was anderes gedacht, jetzt für diesen Part.
Ja.
Aber ich bin so scharf auf das, was ich rausgesucht habe, dass ich das unbedingt jetzt hören möchte.
Okay, da bin ich sehr gespannt jetzt.
Es ist von einem Interpreten, der... einer der Stars der 80er Jahre, war nämlich Falco.
Geil.
Aber nicht etwa Amadeus,
ja,
oder Vienna Calling. Nein, ja, wir hören jetzt Junge Römer.
Oh, schön.
Von Falco.
Sehr cool.
Ja.
Sehr cool. Dann viel Spaß.
Auch sehr zeitlos tatsächlich.
Absolut.
Ja.
Absolut. Viel Spaß mit den Jungen Römern. We'll be right back. Schon gesagt, da ist eine latente Bowie-Anspielung, wie du schon vorhin gesagt hast, definitiv. Ne?
Ja.
Wir lassen euch mal rätseln, aus welchem Song da zitiert wird.
Aber man kann sich auch gerade so zu Beginn vorstellen, dass so eine Band wie Bilderbuch von heute beispielsweise, das ist ja auch klar, dass sie vielleicht auch ihre Anleihen dabei, dem Großmeister namens
Sicherheit,
Falco.
Kommt man ja auch nicht drum herum.
Nö, kann man aber auch, finde ich. Das finde ich nicht schlimm.
Also wenn man es gut macht, darf man das. Ne? Genau. Wenn man es zu platt macht, dann
ist das doof.
Ist das doof, genau. Ja, ich nehme an, ich habe die Staffel. Ne?
Yes.
Ich würde auch gerne gleich mit dem nächsten Musikstück weitermachen, bevor ich dann zum Thema komme, weil das nächste Musikstück auch ein kleines Thema zumindest beinhaltet, nämlich ein Phänomen, was es in den 80ern gab, was heute nicht mehr, zumindest meines Wissens nach, nicht mehr existiert. Es gab früher eine Zeit lang mal Musikzeitschriften, in denen auch Schallplatten dabei waren.
Ja.
Ne, kannst dich vielleicht noch erinnern. Gab es bis in die 90er eigentlich. Heute sind ja dann, wenn mal, eine CD. Oder
auch in der Mickey Mouse übrigens.
Ja. Das waren dann Schallfolien, ne, genau. Aber es gab auch richtig im Langspielplattenformat Zeitschriften. Und zwar hieß eine davon, hieß Debüt. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war so in den 80ern, so ich wirklich von Anfang bis Ende der 80er gab es die. Ich bin da mal bei Karstadt drüber gestolpert, als ich so in den Schallplatten wühlte. Da war ich, keine Ahnung, 13 oder so. Da fiel mir das in die Hand. Und auf dem Cover war Jermaine Jackson abgebildet. Das war der Aufhänger für mich, dieses Ding zu kaufen, weil der hatte gerade mit Pia Sadora When the Rain Begins to Fall rausgehauen. Ich dachte mir, wow, cool, den Song kennst du nicht. Nimmst du mal mit auf Verdacht. Die kostete irgendwie 8, 9 D-Mark oder so. Und da waren halt...
Das war schon nicht so wenig.
Das war nicht wenig, ne? Aber es war natürlich auch eine Langspielplatte. Ja. Das heißt, auf der einen Seite waren 4 oder 5 Stücke und auf der anderen Seite, und das war lustig, waren nochmal 2 Songs und dann waren da Anspieltipps. Da wurden also Songs für eine Minute angespielt. Ja. Und so vorgestellt sozusagen, um diesem Namen Debüt halt auch gerecht zu werden, wurden da eher unbekanntere Bands in Deutschland vorgestellt. Sowohl deutsche als auch internationale. Zum Beispiel habe ich durch diese Zeitschrift dieses Stück, was ich in der letzten Folge von DIA gespielt habe, Passion Play, das war auch auf dieser Platte als Anspieltipp zum Beispiel. Ne? Und da waren so Sachen drauf, wie Jermaine Jackson war halt drauf, dann war Blanc Mange, hießen die so, das war so eine 80er Pop, so ein bisschen wie ABC vom Sound her.
Kenn ich auch nicht.
Doch, The Look of Love kennst du
ja.
Ne, so ein Sound halt, Spandau-Ballet-mäßig jetzt, so glatter Pop halt. Ne? Aber da waren halt auch wirklich Sachen bei, die mir nichts gesagt haben. Und davon möchte ich nämlich jetzt mal so 2 vergessene Perlen. Eine jetzt sofort und eine später nochmal. Vielleicht auch nur anspielen, je nach Zeit, die ich damals entdeckt habe. Und zwar, wo mir die Tragweite erst Jahre später bewusst geworden ist, nämlich eigentlich so erst in den letzten 10 Jahren, als ich mich dann mal wirklich intensiver mit so Genres wie Wave und Postpunk beschäftigt habe, weil aus dem Segment war nämlich auch einiges auf dieser Platte. Unter anderem eine britische Band namens The Sound. Ich weiß nicht, ob dir was sagt.
Nein.
In Deutschland sind die sehr untergegangen und werden eigentlich jetzt erst so in den letzten Jahren plötzlich populär, auch wenn es die Band längst nicht mehr gibt, weil 2 von denen schon tot sind. Von denen möchte ich einen Song spielen. Ich bin bei meiner Recherche, außerdem, der auf dieser Debütplatte drauf war, eben auf deren Alben auch gestoßen. Und jetzt tue ich mich da schwer, einen auszuwählen. Deshalb musst du wieder die Fee spielen. Und einen
ziehen. Und wieder haben wir nichts vorbereitet.
Richtig. Für unsere ASMR-Freaks. So hört es sich an, wenn man lose.
Ja, ihr seid krank.
Ihr seid total krank. Geht nach Hause. Dieser Podcast ist nicht für euch.
Nein.
Natascha zieht jetzt.
Ja, ich ziehe jetzt. Zack.
Und was zieht Natascha?
Ting, ting, ting. Jetzt hab
ich sie wieder so gut geknüllt, ne?
Ja, auch, es geht.
Nee, du musst schon weiter aufklappen.
Ich weiß nicht, das war jetzt, glaube ich, so ein Bong oder sowas, den du da benutzt hast. Da stand jetzt gerade 233 drauf, also Stück 233.
Oh, warte, ich muss erst
scrollen. Du hast aber eine große Auswahl gesagt. Nein, das ist tatsächlich die Nummer 1.
Nummer 1, sehr schön. Dann ist es tatsächlich der Song von dem Debüt-Sampler, also den ich...
Das ist doch schön.
Genau, durch die ich die Band entdeckt habe überhaupt. Und das Stück heißt Golden Soldiers, ist von nicht dem ersten Album, sondern vom dritten. was glaube ich eine EP sogar nur war, mit 6 Stücken drauf, aus 84. Mhm. 84. Und das hören wir jetzt. Viel Spaß damit. Soldiers. Mhm. Wie gesagt, sehr ans Herz gelegt für alle Freunde von Post-Punk oder überhaupt von, ja, von all dieser Musik, die heute auch vieles geprägt hat. Ja. Denn dieser Band, der schreibe ich zu, da können sich heutige Post-Punk-Bands doch noch ein paar Scheiben von abschneiden bei Zeiten. Weil die haben also so einen geilen Sound, die werden ihrem Namen auch echt gerecht, muss man sagen. Man muss auch gleich die erste Platte sehr loben. Die Jeopardy ist ein Album, was von vorne bis hinten geil ist. Kann ich auch nur sehr ans Herz legen. Der Sänger ist leider auf sehr tragischen Umständen gestorben. Der war nämlich doch depressiv und hat sich dann mal vor einen Zug geworfen. Mhm. Und genau, der Keyboarder hatte, glaube ich, dann AIDS. Also alles nicht so ganz so schön. Ne? Ich möchte gerade mal einen Schwenk machen, weil wir haben ein Jahr der 80er bisher ausgelassen, nämlich 89. Ja. 89 sind ja dann auch noch kurz vor den 90ern ein paar Dinge passiert, die man vielleicht noch mal kurz erwähnen sollte. Und zwar wird der Game Boy vorgestellt von Nintendo, 89, auf dem japanischen Markt. Und der erobert schon bald mit Tetris so die deutschen Kinderzimmer. Mhm. Ja. Es wurde da auch übrigens der lange Donnerstag eingeführt. Kannst du dich da noch
dran erinnern? Natürlich, bis 20 Uhr.
Genau, ne? Das war 89.
Da hieß es dann immer Großeinkauf
bis im Supermarkt. Bis 2030 sogar.
Ach, bis 2030. Mhm.
Mhm. Krass, ne?
Erinnerst du dich noch, dass wir samstags auch zur Schule gegangen
sind?
Ja,
da erinnere ich mich noch sehr.
Ja.
Das war scheiße.
Ja,
ne?
Das war ätzend.
Das war richtig scheiße. wäre für mich heute auch ein Ausschlusskriterium. Wenn ich noch zur Schule gehen müsste, würde ich auf jeden Fall keine Schule nehmen.
Sagen, ich gehe gar nicht erst zur Schule.
So wie hier das Ratsgymnasium, wo man auch noch samstags teilweise hin muss.
Ach echt?
Genau. Ja, das
wäre komplett gekippt.
Nee. Es gibt immer noch so ein paar elitäre Läden, die müssen das durchziehen. Ja, dann hat Kaomas Hit Lambada die Charts gestürmt, super. 89. Ja, fand ich auch großartig. Das war so eine quasi verbotener Tanz, ne, mit hüftkreisenden Bewegungen von der Band Kaoma. Ne, so ein bisschen wie Koma klingt das. Ja, wurde auch in sämtlichen Tanzstudios der Republik angeboten. Salvador Dali stirbt. Mhm. Einer der größten Künstler des Surrealismus. 84 ist er geworden. Glaube ich, auch ein ziemlich cooler Typ gewesen. Auch sehr crazy, glaube ich.
Bis auf die Tatsache, dass er Frankist war, glaube ich. Ne?
War er?
Soweit ich weiß.
Oh, krass. Guck mal, das wusste ich gar nicht.
Ja. Also nicht so
das
cool.
Das ist nicht ganz so cool, ne? Das stimmt. Aber vielleicht war das auch, ja, weiß man nicht. Ne? Aber 2017 wurde sein Leichnam dann exhumiert, um einen Vaterschaftstest durchzuführen.
Ja, das gab's.
Ne? Das passierte dann so vor 2 Jahren. Harry und Sally kommt in die Kinos, ne? Beschert uns im Jahr 89 die ikonische Darstellung eines vorgetäuschten Orgasmus auf der Leinwand. Mac Ryan und Billy Crystal, ein Überraschungserfolg.
Aber unabhängig davon ein absoluter Klassiker, oder?
Absolut.
Kann man 10.000 Mal nacheinander gucken.
Könnte ich auch mal wieder, habe ich lange nicht geguckt.
Ja, super.
Film, ja. Ah ja, und dann eine Querverbindung auch zu heute, nämlich die Montagsdemos treten in der DDR auf. Und der Mauerfall liegt schon in der Luft.
Mhm. Ne?
Und das waren halt noch so die ursprünglichen Montagsdemos, also nicht das, was heute als das verkauft wird, sondern das waren so die, was in Bewegung setzten, was Positives. Ja, der Fall der Mauer dann am 9. November 89 ist es dann soweit, ne? Und ein größeres Fest hat Berlin, glaube ich, selten gesehen. Was noch an tragischen Dingen passierten, oder beziehungsweise eine tragische Sache, war das Massaker in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ja. Das war auch 89. Da wird der Volksaufstand brutal niedergeschlagen. Heute haben wir eine ähnliche Situation in Hongkong.
Genau. Mhm. Da gab es dann das berühmte Bild mit dem Studenten, der vor dem Panzer steht.
Genau. Auch ein ikonisches Bild, kann man schon sagen.
Eins der großen Bilder des 20. Jahrhunderts.
Ne? Genau. Tja, und dann noch eine Sache, die du wahrscheinlich auch noch aus dem FF weißt.
Ja,
denn die New Kids on the Block leiten die Ära der gecasteten Boybands ein.
Ja, da frag mich alles.
Wir werden vielleicht noch mal eine extra Episode zu dem Thema machen. Boy- und Girl-Bands. Wäre tatsächlich ein gutes Thema eigentlich. Ja, die Superhits des Jahres sind, wie könnte es anders sein, Looking for Freedom von David Hasselhoff natürlich. Das Omen von
Mysterious. Kann ich auch mal auswendig. Ohne es zu wollen.
Ah.
Kennst du das?
Ja.
Wenn man sagt, ganz oft ist es
so,
dass man...
Ins Gehirn schleift.
Ja.
Klar. Ja, da bin ich leider sehr von betroffen, oft.
Auch.
Ja. Ja, das Omen, Mysterious Art, kennst du bestimmt auch noch. First Time, Robin Beck.
Toll. Aus welcher Meinung? Ja.
Lambada haben wir schon gesagt. Genau. Ja, das waren so die Dinge in 89. Ja, ich möchte zu einem Thema kommen, einem musikalischen Thema natürlich, wie das bei mir oft der Fall ist. Und zwar möchte ich eine Künstler-Produzentenriege erwähnen, die wir bisher noch nicht so groß erwähnt haben. Wir haben am Rande mal fielen so 2, 3 Namen, aber wir sind noch nicht näher darauf eingegangen. Und zwar auch ein deutsches, Kollektiv, kann man fast schon sagen, auch wenn man von denen immer nur einen oder 2 Namen präsent hat, nämlich einerseits Michael Cretu und andererseits Sandra.
Mhm.
Weil die beiden ja nun auch ein prominentes Paar waren.
Ja.
Ne? Aber
auf
was man
Ibiza.
Richtig, genau. Was man aber in demselben Atemzug oft nicht weiß oder was viele nicht wissen, ist, dass da ein gewisser Hubert K. auch noch involviert war.
Mhm.
Hubert K. kennen viele noch von
Sternhimmel.
Richtig, genau, Indien, ne? Richtig, aus der Neuen Deutschen Welle.
Ja.
Und diese drei haben eigentlich damals sehr viel produziert. Also nicht nur diese Sachen, die man so kennt von Sandra. Es gab noch von Michael Cretu noch diverse Seitenprojekte. Da gab es dieses Enigma-Projekt zum Beispiel mit den Mönchsgesängen. Dann war Hubert K. da. Dann hatten die noch andere Künstler auch produziert. Ich will mal einmal ganz kurz mit Sandra beginnen, weil die ist somit die prominenteste von allen. Die macht sogar heute noch, tritt die auf. Ne? Ist auch eine der meist erfolgreichsten deutschen Musikerinnen tatsächlich bis heute. Ist übrigens eine Deutsch-Französin. Die hat mit über 30 Millionen verkauften Platten, eben ist sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands.
Mhm.
Ne? Ja, die wurde 74 von George Roman entdeckt und der hat ihr mit der Single Andy 1976, Andy mein Freund, damit hat er ihr so ein bisschen so so den Durchbruch, zum Durchbruch verholfen. Und später ist sie dann bei dem Mädchentrio Arabesque als Liedsängerin eingetreten. Das sagt mir noch was,
weil es auch so in meiner Bravo stand,
genau,
glaube ich.
Genau, richtig. Das hatte ich zum Beispiel damals überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste, die gibt es irgendwie, aber ich habe die nicht so wahrgenommen. Die hatten in Japan sehr große Popularität, da sind die richtig steil gegangen. Und die haben dann 13 Alben und 30 Singles
veröffentlicht.
Ja. Ganz schön viel.
Ja, das ist,
ist schon ordentlich.
Richtig viel.
Genau. Und dann, während dieser Zeit, lernte die den damaligen Tour-Keyboarder und auch späteren Komponisten und Produzenten
Tour-Keyboarder.
Michael Cretu kennen. Mhm. Und die wurden zunächst geschäftlich und dann ab 84 auch privat ein Paar. Ja, und nach dem Ausstieg von Sandra aus der Arabesque-Crew hat sie ihre erste Solo-Single aufgenommen, Japan ist weit. Eine deutsche Version von Big in Japan. Produziert von Michael Cretu. Kann man sich nur begrenzt anhören.
Ja.
Der erste richtige Durchbruch kam dann später, 85, mit Maria Magdalena. Das war übrigens ein Ding, das hat mich komplett vom Sessel gefegt damals als Junge.
Haben wir letztens noch
genau,
kurz vorgesprochen, dass
war,
du in Sandra verliebt warst, aber dass auch ihr Gitarrist ansehen
war. Ja, das sagtest du, genau.
Ja, ich glaube, es war der Gitarrist.
Ja, ja. Also es war nicht Michael Cretu.
Nein. Der hat im Hintergrund immer so den Semi-Background so gemacht.
Den er gar nicht gemacht hat, übrigens, sondern den hat Hubert K. gemacht.
Oder Milli Vanilli, nein.
Nee, es war tatsächlich Hubert K.
Hubert K.
Hubert K. hat sämtliche Backing-Vocals in allen Sandra-Tracks und auch bei allen anderen Projekten.
Interessant.
Ist alles Hubert K.
Muss ich mir jetzt mal nochmal unter diesem Aspekt anhören.
Genau, der übrigens bürgerlich Hubert Kemmler heißt, zu dem komme ich gleich. Also Sandra hat dann ja diverse Hits gehabt, In the Heat of the Night zum Beispiel, oder Innocent Love oder We'll Be Together und wie sie alle heißen. Ne?
Wobei aber alles doch recht ähnlich war, kann man das so sagen?
Ja, nicht so ähnlich wie Modern Talking vielleicht, aber es hatte schon so einen gewissen Handschrift.
Ja.
Aber das war auch das Markenzeichen von Michael Cretu, der hat dem Ganzen natürlich so einen Stempel aufgedrückt. Und auch Hubert K., der eben auch komponistmäßig tätig war. Und wie man dann später feststellte, außerhalb der Neuen Deutsche Welle durchaus noch zu ganz anderen Leistungen im Popbereich imstande war. Ja, Hubert K., geboren 1961, bürgerlich Hubert Kemmler, hatte eben zu Zeiten der boomenden Neuen Deutschen Welle 82 kommerzielle Erfolge mit Rosemarie, Sternenhimmel, einmal nur mit Erika und was da noch alles gab. Seine größten Erfolge erstmal. Ich bin als Kind total steil gegangen auf die, weil ich fand die alleine, wie die aufgetreten sind und was da abging auf der Bühne, das war einfach
auch
großartig.
Die Bewegungen waren so ein bisschen...
Total, ja. Ich war ein Riesenfan von dem Bassisten Klaus Hirschburger. Ich war
bist du nicht mal zu Karneval als
Klaus
gegangen?
Hirschburger gegangen, richtig, genau. Weil der hatte immer extreme Moves, hatte immer gestreifte Hosen an und genau. Und das hat mir irgendwie als kleinem Jungen irgendwie imponiert. Naja, auf jeden Fall haben Hubert K. zusammen mit... Michael Cretu so Sachen produziert wie Blue Night Shadow von Two of Us, das kennst du bestimmt auch noch. She's a Blue Night Shadow. Ne, das ist von denen. Oder Dancing into Danger von Inka und Hamilton. Oder Liebe auf den ersten Blick von Münchner Freiheit. Peter Schilling haben sie produziert. Juliane Werding, Maggie Riley und Sally Oldfield.
Krass, also alle angesagten Namen.
Alles quer
zumindest
durch den
Garten. Zumindest so im deutschsprachigen Raum vielleicht. So,
ne? Genau. Ne? Mhm. Und das ist also eine Sache, das darf man also nicht von der Hand zu weisen. Ja, und bis jetzt bekommt Hubert K. als Miturheber und Komponist und Texter der sogenannten dieser Pop-Hits jährlich von der GEMA Vergütungen von mehr als 50.000 Euro so im Jahr. Da kann man schon mal...
Schon ganz gut.
Ja, da kann man fast schon von leben.
Ja.
Ne? Genau, und Ende 89 erkrankt Hubert K. an einer Depression, zog sich dann vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Und wenn man ihn heute so sieht... merkt man, dass das Spuren hinterlassen hat. Also er sieht mittlerweile, man merkt einfach, er ist irgendwie nicht mehr derselbe. Mhm. Ich glaube auch, dass er in der Zeit seiner Hochphase, da ist bestimmt auch einiges konsumiert worden. Und das hat natürlich alles Spuren hinterlassen. Wenn man aktuelle Sachen von ihm hört, also ganz aktuelle, dann möchte man das lieber nicht hören.
Mhm.
Also ich zumindest. Bei mir hat sich da der Mythos relativ schnell demontiert mit.
Mhm.
Das ist wirklich manchmal ein bisschen tragisch und auch ein bisschen fremdschämen, wenn man sich das anguckt. Kann ich dir später nochmal was aufzeigen, dass du mal einen Eindruck kriegst, was da heute passiert. Er war zu der Zeit, auch dann nach dieser ganzen Neuen Deutsche Welle-Geschichte, hat er angefangen, nicht elektronisch auch, aber Popmusik zu produzieren, englischsprachige. Er hatte damals auch einen großen Hit, nämlich Limousine. Das hören wir jetzt hier im Hintergrund. Hat mich auch damals hinweggefegt. Ich dachte, wow, was ist das denn jetzt? Das ist ja was völlig anderes. Und ich war so begeistert davon, ich musste mir da direkt das Album kaufen. Ten Songs hieß das. Ist in Deutschland relativ untergegangen. Er war damit auch sehr im asiatischen Bereich erfolgreich. Mhm. Also die Platte ist da komplett eingeschlagen und wird auch heute noch als eine der 80er Meilenstein-Pop-Produktionen zitiert. Mhm. Und ich würde da dich jetzt auch gleich gerne wieder drei Lose ziehen lassen, dass du da oder ihr auch alle mal einen Eindruck bekommst, was der Herr noch so alles gemacht hat nach seiner Rosemarie-Sternenhimmel- und Schlag-mich-tot-Phase. Ich reiche dir mal die Lose.
Ja.
Bitte.
Mein Name ist Lose. Lose.
Ich ziehe hier ein.
Nummer zwei.
Nummer zwei. Ich glaube, ich weiß, welches Stück das ist. Ja. Und zwar ist es lustigerweise die B-Seite von Limousine. Mhm. Ich hatte damals erst die Single und merkte, wow, die B-Seite gefällt mir fast noch besser. Die hatte so einen ganz speziellen, leicht mystisch angehauchten elektronischen Sound. Und das hören wir jetzt. Drowning heißt das Stück, ist auch auf dem Album.
Von wann? Grob?
Ich würde mal sagen Mitte der 80er. Mhm. 85, 86 so maximal. Kann ich auch gleich gerne nochmal nachgucken. Jetzt erstmal viel Spaß mit Hubert K. und Drowning. Ja, 80er zeitgenössische Popmusik auf einem teilweise schon fast avantgardistischen Level mit, aber wenn man das Album hört, auch wirklich Hitpotenzial. Da sind Sachen drauf, die wirklich kleben bleiben. Hättest du jetzt Nummer 3 gezogen, hätten wir so einen gehört. Mhm. Ja, aber es war jetzt mal ganz schön, mal gerade das nicht zu hören, sondern mal so, was da so, genau.
Minimalistischeres.
Genau, also wer sich für Pop interessiert, dem sei diese Platte sehr ans Herz gelegt.
Und alle, die uns zuhören, interessieren sich offenbar für Pop.
Vielleicht, ja. Sollte man meinen.
Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Auch ein Thema, das wir in unserer 80er-Jahre-Reihe bisher noch nicht besprochen haben. Und ich knüpfe dabei an die 60er-Jahre-Reihe,
ja, sehr schön.
Als wir nämlich über Andy Warhol gesprochen haben.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja, natürlich.
Andy Warhol war in den 80ern nicht mehr so mega wegweisend. Ne? Er war natürlich eine Koryphäe,
ja,
klar,
genau.
Aber seine großen Erfolge lagen tatsächlich ja auch schon 20 Jahre zurück, der große Durchbruch.
Mhm.
Und Anfang der 80er begab es sich aber in New York, dass ein junger Künstler ihm einige seiner Postkarten verkauft hat. Diesen Andy Warhol.
Mhm, glaube, ich weiß, wer du
bist. Und 1982 wurden die beiden einander so richtig vorgestellt. Es handelte sich dabei um Jean-Michel Basquiat,
ja,
der damals ein aufstrebender, junger, fresher, wilder Künstler war.
Mhm.
Und dieser traf eben auf diese Ikone der Popmalerei Andy Warhol.
Mhm.
Die beiden wurden sich vorgestellt in einem Restaurant. Wurden einander vorgestellt in einem Restaurant durch den Galeristen Bruno Bischofberger. Und davon gab es dann auch direkt ein Polaroid, das gemacht wurde. Basquiat ist daraufhin relativ fix verschwunden und kam wenig später zurück mit dem frisch gemalten Bild dieses Polaroids.
Geil.
Und das trug dann auch den Namen Dos Cabezas, also zwei Köpfe. Das gibt es eben auch bis heute noch, dieses Bild. Wer war dieser junge Mann namens Jean-Michel Basquiat? Weiß nicht, hast du mal die Verfilmung die angeguckt, damals in den 90ern?
Ja. Mhm. Ja,
da gab es dann wieder so eine Art, so ein, wie sagt man, so ein Run wieder so ein bisschen auf Basquiat. Ne? Mhm. Ist ja häufig so, wenn so Biopics ins Kino kommen, dass dann
stimmt,
die Person,
Biopic,
um die es
heißt das,
geht.
Den Namen hatte ich nicht parat.
Dass dann nochmal wie so eine Art Revival dieses Künstlers oder so auftaucht. Ja. Jean-Michel Basquiat wird dem Neo-Expressionismus zugeordnet.
Mhm.
Geboren wurde der junge Mann am 22. Dezember 1960.
Mhm.
Also, ne, als er geboren wurde, hatte gerade Andy Warhol seinen, fast schon seinen großen Durchbruch. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz süß. So.
Ja, stimmt, ja.
Geboren wurde er in Brooklyn.
Ja.
Als zweites von vier Kindern.
Mhm.
Und als er 13 war, gab es einen fetten Einschnitt in seinem Leben. Da wurde nämlich seine Mutter in die Psychiatrie eingewiesen.
Oh.
Und wie man sich das eben so vorstellen kann, hat das natürlich eine Menge gemacht mit so einem Jungen, der er damals war. Mit 15 ist er dann von zu Hause fortgelaufen, wurde dann wieder gefunden, zu seinem Vater gebracht.
Mhm.
Aber das lief alles nicht so geil. Mit 17 flog er dann von der Schule und wurde dann an einer alternativen, eher künstlerisch orientierten Highschool angemeldet. Von diesem Zeitpunkt auch lebte er dann auch nicht mehr bei seinem Vater, sondern letztlich bei Freunden und verdingte sich so ein bisschen damit, dass er T-Shirts verkaufte und selbstgestaltete Postkarten so versuchte irgendwie an den Mann zu bringen.
Mhm.
Ab 1976 ging er dann so ein bisschen in Richtung, was heißt ein bisschen, hat er dann angefangen, Graffiti zu sprühen. Und zwar mit einem Kumpel namens Al Diaz.
Mhm.
Die nannten sich Samo, also so eine Zusammensetzung aus Same Old.
Ah, ja.
Und machten quasi als dieses Duo so ihr, trieben ihr Unwesen sozusagen auf den lächtlichen Straßen New Yorks.
Mhm.
Lustigerweise, um den gleichen Zeitraum herum, hat er auch eine Band gegründet.
Mhm.
Mit einigen anderen Leuten, wie das üblich ist, wenn man eine Band ist. Unter anderem, du wirst es nicht fassen, wer Teil dieser Band war, Vincent Gallo.
Oh, was?
Ja, ist wie das krass. Nicht abgefahren?
Ja, das ist abgefahren,
oder?
Ja.
Fand ich auch so. Es wird gleich noch abgefahrener.
Ja, abgefahren. Das ist schon abgefahren.
Ja, fand ich auch. Naja, jedenfalls steigerte sich sein Bekanntheitsgrad allmählich.
Mhm.
Relativ schnell letztlich, aber man bedenkt, dass er bis vor kurzem noch quasi ein mittelloser Typ war, der bei Freunden gepennt hat. Fing er dann bald an, auch seine Sachen verkaufen zu können und auch für hohe Preise tatsächlich. Also er hatte dann bisweilen ein paar Fernsehauftritte, trat auch mal in einem Film auf und 1982 war es dann aber schon so, dass er für ein Bild schon $25.000 verlangen konnte. Also das ging relativ schnell mit seiner Karriere.
Krass.
Eigentlich. Ne? Seine Motive waren, naja, es ist immer schwer, so Kunst zu beschreiben für jemanden wie mich, die jetzt nicht so mega im Kunstbiz unterwegs ist.
Bin ich auch nicht wirklich.
Aber man kann es sich jetzt zum Glück angucken, online beispielsweise oder auch in einer guten Galerie vielleicht oder so. Jedenfalls hat er oft eben so Einzelfiguren dargestellt, häufig auch Köpfe, oft auch behütete Köpfe, also mit Hüten, Kronen, Heiligenscheinen.
Das ist doch ein behüteter Kopf. Ja. Er ist behütet genau. aufgewachsen.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Ne? Schädel waren auch immer ein Thema so. Und 1982 war es dann eben so, dass ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, Andy und er begegnet sind. Mhm. Und von da an begann eine künstlerische und auch private Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Was viele erstmal komisch fanden, weil da war einerseits Andy Warhol, dieser inzwischen Ü50-Künstler, der seine große Zeit eigentlich längst hinter sich hatte. Ne?
Ja.
Also er lebte eigentlich, ja, war zwar immer noch aktiv, aber er hat in jener Zeit auch viel auf kommerzieller Basis gearbeitet, also Auftragsarbeiten angenommen.
Ja.
Wobei er, wie wir wissen, im Kommerz nie abgeneigt war. Im Gegenteil, das hat ihn ja immer schon fasziniert.
Ja, stimmt.
Insofern war es jetzt für ihn kein Widerspruch.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben Basquiat, dieser junge, freshe Typ, der gerade erst auf den Kunstmarkt strömte.
Mhm.
Und viele fragten sich, wie kommt denn das? Also wie schafft es ein Ü50 und ein Ü20-Typ? Was verbindet die beiden so? Ne?
Generationskonflikt.
Ja, Generationskonflikt. Und einige unterstellten eben auch, okay, dass vielleicht, dass der gegenseitige Ausnutzung ist ein hartes Wort, aber dass sie gegenseitig voneinander profitiert haben.
Opportunities.
Heißt das so?
Günstige Gelegenheit.
Ja, ja. Ja, dass das vielleicht eher so im Fokus stand. Also, dass Warhol davon gezehrt hat, von diesem jungen, frischen Blut
neuer
sozusagen.
Input, genau.
Ne? Genau. Und Basquiat eben, klar, ne? Wenn man mit so einer Ikone arbeitet, dann bedeutet das auch was für den eigenen Namen.
Klar, Kontakte und alles.
Ja.
Ne?
Aber tatsächlich, wenn man mal enge Freunde fragt, Keith Haring beispielsweise war ein enger Freund, aber auch andere Leute, die bestätigen eigentlich alles, dass es eine tiefe Freundschaft war, die beiden verbunden hat, bis hin zu Vater-Sohn.
Das kommt in dem Film auch ganz gut rüber.
Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Also ich muss ihn mir nochmal angucken.
Super Film.
Ja, ich fand ihn damals auch toll. Ja. Hatte, glaube ich, auch irgendwie so ein kleines, gab so eine Art Mini-Film-Poster auch noch irgendwie, das verteilt wurde. So.
Das war traurig das auch am Ende.
Ja, ja, genau. Ja. Naja, also wie gesagt, also ich glaube...
Ich kann mich noch an einen Song aus dem Soundtrack erinnern.
Ja?
Von Tom Waits. Waltzing Matilda.
Ach echt? Das kommt in dem Film vor?
Großartig. Ich kriege direkt eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist so eine traurige Szene. Ich meine, der Song ist eh schon total traurig. Aber dann in Kombination mit den Bildern und was passiert, ist das schon...
Das kannst du gerne sagen. Also Basquiat stirbt ja letztlich an einer Überdosis.
Genau,
das?
Richtig. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist kurz vorher, wo dieser Song kommt. Und er ist halt, glaube ich, einfach... ziemlich am Boden, ne? Also ziemlich verzweifelt und ziemlich fertig einfach so. Und das wird dann nochmal von dem Song so sehr unterstrichen. Das ist schon eine sehr krasse Szene einfach.
Muss ich mir auf jeden Fall irgendwo nochmal angucken.
Mhm.
Naja, jedenfalls, wie gesagt, war das schon eine ehrliche und tiefe Freundschaft, die beiden verbunden hat. Es ging dann eben auch so weit, dass sie zusammen gearbeitet haben. Ne? Also sie haben sich nicht nur so befruchtet gegenseitig, sondern eben auch miteinander gearbeitet. Also der eine fing ein Bild an, meist war es Warhol, der dann irgendwie ein Siebdruckding da irgendwie klar gemacht hat und dann hat er das Basquiat gegeben und der hat dann darauf seine Köpfe montiert und weiß ich was nicht alles.
Voll geil.
Sehr cool. 1985, im September 85 gab es dann eine gemeinsame Ausstellung namens Paintings und entgegen aller Erwartungen floppte diese massiv. Und das war im Grunde genommen auch das Ende der Freundschaft tatsächlich. Also warum, weshalb, wieso, weiß keiner so genau. Aber offenbar waren die Enttäuschungen beiderseits so groß, dass es irgendwie, dass diese Freundschaft das nicht mehr tragen konnte.
Standgehalten.
Ja, ja. Und sie haben sich voneinander distanziert.
Ist auch Bestandteil des Films, ne?
Ja, siehst du, ich weiß es überhaupt nicht mehr, wie
das ist. Ich meine, das ist dann auch so der ausschlaggebende Punkt, weil er da auch so dran verzweifelt, merkt man.
Wer denn er? Basquiat.
Ja, Basquiat. Ja. Warhol gar nicht unbedingt, aber Basquiat. Und ist nicht so, dass sogar Warhol vorher noch stirbt?
Ja.
Ja.
Und das gibt ihm dann auch mal
so
den Rest.
Das war dann so der finale Kick,
Genau, Andy Warhol stirbt am 22. Februar 87, ohne dass sich die beiden irgendwie erneut angenähert hätten.
Genau.
Basquiat hatte zu der Zeit auch schon eine Drogensucht, eine Heroinsucht entwickelt, die dann aber nochmal so richtig an Fahrt gewonnen hat, weil sie. Weil da eben der Freund gestorben ist, ohne dass sie irgendwie sich nochmal aussprechen konnten oder sich einander annähern hätten können.
Ich denke auch, dass das so einer der Punkte war.
Ja. Basquiat, wie du schon gerade gesagt hast, stirbt dann eben auch vorzeitig tatsächlich, auch mit 27. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Krass. Ja, am 12. August 1988 an einer Überdosis. Aber das sollte seinen Weltruhm nicht schmälern. Im Gegenteil, weiß ich nicht.
Wie das ja oft so ist.
Das ist oft so, aber das wiederum schmälert dann ja auch eigentlich das Gesamtkunstwerk. Also jemand kann ja auch ohne vorzeitiges Ableben ne, als ja, ein qualitativ hochwertiger Künstler angesehen
normal
werden.
Normal schon, ja, genau. Das stimmt.
Ja. Mhm. Nur mal so ein paar Zahlen zu nennen. 1982, das ist das Werk Untitled, von 1982, wurde 2017 versteigert für sage und schreibe, jetzt muss ich hier ganz genau lesen, ich und Zahlen ist immer so eine Story für sich, 110.487.500 US-Dollar.
Ja. Das ist
und
ja
deine
krass.
Reaktion sagt alles. Ja. Und wenn ich sage, das ist das teuerste US-Kunstwerk,
das glaube ich sofort,
bis dato war, ja. Ne? Ja. Und das sechsteuerste ever verkaufte Kunstwerk. Krass. Und überhaupt für einen jungen schwarzen Künstler sowieso nochmal eine absolute Ausnahme drauf, und bahnbrechend.
Krass.
Ja.
Ja. Heftig, das wusste ich nicht. Hm.
Aber noch ein Fun Fact. 1983 war es so, dass sich Basquiat ins Studio irgendwo in Kalifornien, in L.A. wohl, eines Galeristen, glaube ich, verzogen hatte, um zu arbeiten. Mhm. Und da war eine tolle Symbiose am Start. Und irgendwann sagte Basquiat, weißt du was, ich würde gerne meine Freundin vorbeibringen. Also seine Beziehungspartnerin, seine Freundin vorbeibringen. Mhm. Und dieser Galerist dachte so, okay, was wird denn das jetzt? Also wir haben gerade so einen geilen Flow hier. Wenn da so eine Freundin dazu kommt, wie ist denn die wohl drauf? Und dann meinte Basquiat, du, ey, kein Akt. Meine Freundin heißt Madonna. Die wird demnächst mega durchstarten. Die ist total cool. Ja, Basquiat und Madonna waren ein Paar.
Krass.
Und es gibt auch online ziemlich schöne, tolle Fotos von
abgefahren.
Den beiden zusammen.
Das wusste ich auch nicht.
Ja.
Das
die Madonna
ist
schon wieder, ne?
Ja, ey,
also,
die
nicht alles war auf diesem Planeten.
Die Mutter
Planeten.
Gottes. So.
Wirklich. Die kann alles. Alles.
Wie heftig.
Ja.
Das war mir auch neu.
Witzig, oder?
Ja.
Wie gesagt, also schaut euch mal Bilder online an von den beiden. Ein richtig freshes, süßes Paar. So.
Können wir bestimmt auch was verlinken, ne?
Ach, da finde ich schon so einiges.
Ja, das schick mal rüber.
Ja, ja.
Geil. Ja, sehr geil.
Ja. Ja, genau, so
cool.
Zum Thema Basquiat und Andy Warhol, eine Freundschaft. Es ist wohl auch in diesem Jahr ein Bildband erschienen, der diese Freundschaft quasi dokumentiert. Es gibt auch Tagebucheintragungen von Warhol, die das Ganze nochmal irgendwie stützen, wie sich diese Freundschaft so entwickelt hat. Finde ich auch nochmal ganz interessant.
Ja.
Kann man ja auch mal reingucken im nächsten Buchladen.
Voll, super.
Oder in der Bücherei ausleihen.
Ja, richtig.
Oder so.
Cool.
Oder online einfach ausdrucken. Kann man auch machen.
Kann man machen.
Gibt die verschiedensten
genau.
Wege. Ja. Zeit für ein Musikstück.
Würde ich sagen, ja.
Ich möchte jetzt Folgendes spielen. Und zwar einen richtigen Pop-Song.
Nice.
Ja. wir neigen ja auch ein bisschen dazu, besonders edgy, besonders coole Sachen spielen zu wollen. Ne?
Das ist leider oft so, ja.
Aber die 80er waren ja nun auch wirklich das Jahrzehnt des Pop.
Ja.
Pop, Pop, Pop. Muss man wirklich so sagen, ja. Und ein Interpret, ein US-amerikanischer Interpret jener Zeit, hat das wirklich perfektioniert, finde ich, weil er nämlich Qualität mit reingebracht hat. Die Rede ist von Richard Marx.
Oh, ja.
An den erinnerst du dich bestimmt.
Ja,
oder mit seiner halblangen Wallemähne,
ja.
Schmusiger Blick.
Ein Stück auf dem Klavier auch vor am Start von dem.
Was denn?
Sarah.
Achso, ach.
Nee, war Moment, das war nicht von nein, ihm, Quatsch, nein. Das ist Starship.
Nee, Angelina meinst du vielleicht.
Angelina, genau.
Ja, genau, irgendein Frauenname war es. Ja. Das möchte ich nicht spielen. Ich möchte spielen Endless Summer Nights.
Oh, das kenne ich gar nicht.
Das kennst du mit Sicherheit, wenn wir es gleich hören.
Okay.
Ganz sicher. Ist von 1986 und 1988 dann als Single erschienen.
Cool. Ja, bin ich sehr gespannt.
Richard Marx.
Richard Marx, der alte Marxist.
Ja.
Love.
Wunderschön.
Was fürs Herz.
Schön.
Ja.
Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Also jetzt beim Refrain wurde
so
es mir klar.
Und so amerikanisch 80er, ne?
Viel mehr Amerika
gibt. Nein,
Wenn es eine Definition von Americana gibt als Musikgenre, dann...
Jedenfalls der 80er, ne?
Jedenfalls
ich hätte hier noch einen Song heute dabei, der auch aus Amerika kommt.
Ja.
Aber ganz anders eigentlich. Aber das hier ist für mich so... Quintessentiell,
absolut.
Heißt das so?
Quintessential, kann man ja. So sagen,
80er ja. Ami-Sound.
Ja, ja,
mit
voll.
Saxophon im Hintergrund. Ja,
allein schon die Drum Machine am Anfang und diesen Bongos drin. Und so.
Ja.
Super. Mega Hall auf der Snare.
Ja.
Genau.
Genauso, das hätte ich jetzt nicht anders. Hätte ich nicht besser sagen können.
Ja, wo du jetzt gerade schon so wirklich so eine Popnummer rausgehauen hast, möchte ich doch nochmal auf ein Thema kommen, was auch so was von 80er ist, auch wenn es das nämlich eigentlich nicht ist.
Mhm.
Und zwar ist die Rede von NDW, Neudeutsche
Welle. Ach so, guck, ja.
Ne? Weil, und da muss man gleich einhaken, die Grundlage dafür nämlich schon Ende der 70er gelegt wurde, was viele aber nicht wissen, weil es da auch den Begriff noch nicht gab. Der Begriff Neudeutsche Welle ist tatsächlich Anfang der 80er entstanden, so ungefähr 81, 82, auf dem Zenit des Ausverkaufes eigentlich, kann man sagen. Mhm. Das heißt, das, was wir so mitgekriegt haben als Neue Deutsche Welle, war schon so der kommerzielle Ausverkauf. Ja, also so eigentlich der Gipfel, wenn du so willst. Der Gipfel mit der Abebbung gleich dahinter, also sprich Nena, Hubert K. habe ich schon erwähnt, du hast Markus erwähnt, auch Falco, also alles, was da so in dem Stile kam, war schon so wirklich die mainstreamige Variante und beziehungsweise auch der Zeitraum, in dem der Begriff überhaupt geprägt wurde. Denn das, was davor war und was dem Ganzen den Boden geebnet hat, das ging schon 76 los.
Mhm.
Und zwar war das nämlich die deutschsprachige Variante der Punk- und New Wave-Welle in England.
New Wave, neue Welle.
Genau,
ja.
So ist das. Sehr gut übersetzt. Ja, und deshalb stellt die NDW nämlich auch keinen einheitlichen Musikstil dar, sondern ist halt eigentlich sehr mannigfaltig. Da sind also sehr viele Stile drin. Da ist Post-Punk drin, Punk, New Wave, da ist aber auch natürlich dann Pop drin. Und Pop hat halt irgendwann einfach gesiegt. Ne? Und,
aber es ist ja immer so.
Ja, ja, das ist genau. Ne? So ist es. Ne? Ja, kennzeichnet waren halt vor allem eben nur mal die deutsche Sprache, klar. Die relative Kurzlebigkeit und die häufige Rohheit und Kühle, die diese Anfangs der 70er-Jahre-Geschichte noch hatte. So Bands wie Spliff zum Beispiel. Ne? Ganz klar einer der Wegbereiter. Ne? Spliff oder, wenn man dann weiterschaut, Abwärts, wirst du vielleicht noch vom Namen kennen.
Nein?
Nein? Okay, sei dir ans Herz gelegt. Der Plan. Kennst du auch nicht.
Nein.
Oh, oh. The Wirtschafts-
ich fliege gleich vom Tresen.
Kriegst gleich Hausverbot.
Ja.
The Wirtschaftswunder.
Kenn ich alle.
Nichts?
Nein.
Duff?
Ja, deutsch-amerikanische Freundschaft.
Richtig, die haben natürlich noch gleich einen ganz anderen Stil mit reingebracht, nämlich EBM, Electronic Body Music. Dann aber auch so Sachen wie die tödliche Doris. Kennst du nicht?
Nein.
Okay, will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Also ich sag mal, was gab es denn noch hier? Mann, Grauzone.
Ja,
ne? Kennst du, ne? Oder Palais Schaumburg.
Weiß ich nicht so.
Okay, also es, oder Grobschnitt, Rheingold.
Rheingold, ja.
Ja, genau. Ne? Auch teilweise wurde sogar Kraftwerk mal kurz mit reingerechnet, wobei die immer schon ihr eigenes Süppchen gekocht haben, auch schon Jahre vorher. Aber letzten Endes so als die Wegbereiter. Ne? Ja, und bei den großen Plattenfirmen galt NDW zunächst als unkommerziell und deshalb halt auch schwer zu vermarkten. Und bei den Bands gab es, wie auch beim Publikum, Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit der Industrie. Das war also ganz kennzeichnend.
Mhm.
Und das änderte sich dann allerdings, als so erste Vermarktungskampagnen mit Gruppen wie Fehlfarben, Extra Breit, Ideal und Duff so auf ziemlich viel gute Resonanz stießen. Und dann, als es immer erfolgreicher wurde, vermarktete man unter diesem Etikett eben deutschsprachig singende Interpreten.
Mhm.
So wie Nena zum Beispiel. Ne? Oder dann eben auch aus Österreich, Döf.
Mhm.
Ne? Kennst du natürlich.
Ach so, ich habe immer Döf gesagt.
Ja, oder Döf. Deutsch-österreichische Freundschaft war also die Antwort auf DAF, mehr oder weniger, genau, mit den Humpes natürlich wieder, die bis heute aktiv sind.
Ja.
UKW gab es noch.
Ja, stimmt.
United Balls, sagt ihr vielleicht noch was?
Balls?
United Balls, Gänseblümchen, kennst du nicht?
Nein.
Ich will mal Gänseblümchen pflücken. Für mein Mädchen.
Tralalalala. Kenn ich nicht.
Togo in Togo.
Ja, das kenne ich.
Das war der erste Hit, glaube ich. Genau. Ja, und die Kommerzialisierung durch die Musikindustrie führte dann bei den Urhebern der Bewegung eben den Underground-Bands zu Frustration. Und die NDW-Bewegung löste sich relativ schnell wieder auf. Aber auch die kommerzielle Variante des NDW büßte rasch an Bedeutung ein. Mhm. Und durch die inflationäre Veröffentlichungspolitik von den Plattenfirmen und die massive Medienpräsenz des Genres war das Publikum dann auch relativ schnell übersättigt. Und viele Musiker beendeten dann ihre Karrieren oder nur wenige Projekte überlebten. Und die NDW ging quasi 83, 84 schon wieder zu Ende. Und das führte schließlich dazu, dass im Anschluss deutsch singende Musiker leichter kommerziell aber sich etablieren konnten. Das war also einer der positiven Seiteneffekte. Und selbst wenn sie dem nicht stilistisch zuzuordnen waren. Zum Beispiel Grönemeyer, Bab, die Ärzte, die Toten Hosen. Ne? Alles ging plötzlich leichter weg. Ja. So, ne? Ja, und einige Künstler waren später als Songschreiber und Produzenten tätig. Dazu gehörten natürlich Annette Humpe, Hubert K., schon erwähnt, und später dann eben auch so Mitglieder von Spliff. Mhm. Ja, und dann schließlich, und das fand ich nochmal interessant, bildete die NDW nochmal einen Anknüpfungspunkt für neue musikalische Bewegungen in den 90ern, wie zum Beispiel die Hamburger Schule.
Ach, aha.
Die ist also auf dem Nährboden der NDW ganz gut gediehen. Genau. Ja, und ich wollte jetzt halt auch gar nicht so auf die Gassenhauer da unbedingt kommen. Ich würde jetzt natürlich gerne ein Musikstück spielen, aber eben nicht unbedingt ein Gassenhauer. Auch wenn diese Band nicht unbekannt ist, so wirst du mit Sicherheit kennen. Ein Berliner Duo namens Cora. Die hatten einen Hit mit Amsterdam. Ja, nach Amsterdam. Der, na, 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 na. Ich lasse es mal im Hintergrund kurz mal laufen.
Wenn ich jetzt noch 10 Stunden weiter singe, ich würde immer noch ein Fragezeichen auf meinem Gesicht haben.
Ja, es gab tragischerweise vor ein paar Jahren mal so eine ganz üble Verpoppung des Ganzen, so eine Dancefloor-Variante davon. Mhm. Die war auch nicht von Cora, sondern von irgendeinem Typen, so einem Mallorca.
Cora E. kenne ich aber.
Ja, nee, mit der hatte die nichts zu tun. Nee. Auf jeden Fall... Diese verpoppte Nummer ist noch mal so, zeigt einfach, wo das heute so hinführt, nämlich noch viel mehr in die Belanglosigkeit, als es die früher gab. Ich bin auf Cora lustigerweise, und da spanne ich den Bogen wieder zu meiner Abhandlung über diese Debüt-Zeitschriftenplatten. Mhm, auf dieser Platte war nämlich auch ein Stück von Cora drauf. Mhm. Und dieses Stück würde ich euch gerne spielen, denn es zeigt, dass diese beiden wirklich, ja, die haben schon einen eigenen Sound gehabt. Das hatte schon auch Mainstream-Qualität. Und es war irgendwie, keine Ahnung, es hat so eine ganz spezielle Atmosphäre, die ich irgendwie nicht beschreiben kann, die ich sowas von, mit 80er assoziiere. Mhm. Das Stück von 83 von dem Album Liebeskummer, auch das erste Album von Cora, wo auch dieser Hit Amsterdam drauf ist. Das Stück heißt Will einen, der auf mich steht. Mhm. Viel Spaß damit.
Vertraut.
Ja, das...
ja, Ring, Ring, hallo.
Super,
ja,
oder?
Ja.
Finde ich super, also diese Idee.
Cooles
und
Konzept.
Ja, völlig. Also mhm. es hat so eine ganz eigene Atmo so und schöner Song einfach.
Auf jeden Fall.
Mhm.
So langsam neigen wir uns auch dem Ende
so
entgegen.
Das. So ist das schon wieder.
Ja, aber wir haben noch zwei Kracher-Songs
Absolut.
Für euch. Also eine versteckte Perle, die
ja.
du gleich noch zum Schluss spielen
Richtig.
Möchtest. Und ich möchte davor noch jemanden spielen, von dem ich vorhin auch gesagt habe, dass er auch sowas von 80er USA ist.
Ja.
Aber anders noch als Richard Marx.
Sehe schon, du nimmst die USA dir vor, ich bin mehr in England heute.
Ah. Guck.
Und Deutschland.
Ja. Wobei, ich hatte ja vorher noch hier
gut,
Österreich.
Ja, Österreich. Österreich. Also Österreich.
Ja. Aber der hat ja auch mehrsprachig gesungen.
Ja.
Italienisch und Englisch, wie wir vielleicht
ja.
alle mitbekommen haben,
mhm.
die wir aufgepasst haben.
Ja, stimmt.
Nein, die Rede soll jetzt sein von Bruce Springsteen.
Oh, schön.
Ich muss
ja.
dazu sagen, ich bin kein Bruce Springsteen-Kenner.
Nö, ich auch nicht.
Kenn ein paar Songs.
Mhm.
Typ ist cool, glaube ich. Daran gibt es, glaube ich, nichts zu rütteln. Ein Working Class Hero.
Ja, so ein bisschen so Bob Dylan 2.0, ne?
Richtig, genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Und ich habe mir ein Stück ausgesucht, das auch ein Hit war, muss man sagen, von 1980,
ja. Ja.
aber gar nicht mehr so oft gehört wird.
Jetzt bin
Warum
ich
auch immer.
Rechnen,
es ist ein tolles Stück. Man kann auch gerne auf den Text achten, wenn man das möchte.
Ja.
Aber auch die Musik spricht ganz für sich. The River.
Von welchem Album?
Achso, ich sagte ja, ich bin keine Bruce Springsteen-Kennerin. Das können wir gleich mal raussuchen, welches Album das
gerade,
war.
Ich überlege gerade, ob es auf dem Born
ist es so,
in the USA
heißt,
ist.
Nee, warte mal. Oder war es sogar ein gleichnamiges Album, das auch... I don't know, frag mich nicht so einen Scheiß,
ja,
Mann.
Ich weiß es doch auch nicht. Ich dachte, du wüsstest es doch.
Nein, 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 nein. Ich weiß es nicht, wir schauen nochmal nach.
Okay.
Aber auch das wird ja nicht das Problem sein für euch, wenn ihr nein. das Stück wirklich kaufen wollt.
Genau. Einfach mal.
Dann seht zu, wie er da kommt. Wir genießen jetzt erstmal The River von Bruce Springsteen, so hieß er, ne?
Bruce.
Springstein.
Genau, Viel Spaß damit mit dem Fluss.
Well, on Mr. A vanished right into the ear. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down?
Schöner Song. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, zeitlos.
Absolut, ja.
Ich finde auch.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe gerade schon gesagt im Off, das habt ihr nicht mitgekriegt, ich hätte theoretisch noch 3 bis 4 Perlen, die ich spielen könnte, aber da ich mich da wieder schwer tue, auszusuchen, lasse ich Natascha das Schicksal spielen. Zieht jetzt eine los und wir schauen mal, was uns jetzt zu Ohren kommt hier.
Die 3. Guck,
die 3.
Heute habe ich alle gezogen.
Das ist sehr lustig, weil wir bleiben in Deutschland hier.
Ja.
Wir bleiben in Deutschland und wir kommen zu jemandem, den ich dir letztes Mal schon im Off am Ende gezeigt habe, den du auch noch kanntest, der auch sogar heute noch Musik macht. Ein, glaube ich, auch ein ganz toller Typ ist so.
Mit P?
Als Mensch, richtig, mit P. Die Rede ist von Purple Schulz.
Ja.
Und wir hören seinen Gassenhauer, weiß ich gar nicht, aber es ist einfach ein Lied, was unter die Haut geht, nämlich Sehnsucht.
Mhm. Danke.
Viel Spaß damit. Danke dir. Du hast es gezogen.
Ja.
Ist da oben keiner mehr? hab Sehnsucht.
Wer will noch alles raus?
Ja, ich glaube, wir sind raus.
Ja, wir sind raus.
Wir sind raus. Ja. Wir wollen nicht, aber wir sind's.
Ja,
verdammt.
Das war das Ende der 80er.
Das war das Ende der 80er, verdammt.
Aber ist jetzt auch mal gut, würde ich sagen.
Ja, jetzt reicht's auch langsam.
Jetzt reicht's auch, ne? Jetzt können wir auch 10 Jahre kein 80er mehr hören, glaube ich,
genau.
Oder?
Jetzt könnte man noch abschließend darauf verweisen, dass wir ja in 1-2 Wochen noch ein Special für euch parat haben.
Ja.
Ne, wollen wir schon sagen,
ja.
Um was es sich da handelt?
Gerne.
Möchtest du das sagen?
Ja, es wird um ein Thema gehen, das wir hin und wieder auch mal so in unsere regulären Folgen streuen.
Genau.
Aber dieses Mal machen wir ein Sonderspezial
super,
extra
duper.
Fürs Herz,
genau.
Und extra in die Weihnachtszeit gepflanzt, nämlich
richtig.
Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure, Guilty Pleasure. Wir werden euch unsere absoluten Meilensteine des Guilty Pleasures.
Es wird uns nichts peinlich sein.
Nein,
wir werden
nichts.
Hier blank ziehen.
Das Wort Peinlichkeit wird nicht existieren.
Nein.
Wir werden noch erörtern, ob das ein oder andere vielleicht gar
Fall.
Nicht so peinlich ist, wie man denkt.
Gewiss, gewiss.
Ne? Vielleicht
ja.
auch nur für einen selbst.
Ja.
Ne? Und damit entlassen wir euch in diesen Tag, morgen, Nacht, wann auch immer ihr uns lauscht.
In die Kälte.
In die Kälte, in der wir uns befinden.
Zieht euch warm an.
Genau. Einen Gassenhauer gebe ich euch noch zum Rauswurf, allerdings nur als Anspieltipp.
Also, ja, wie, wollt ihr jetzt noch was reinquetschen?
Ich muss.
Ja, okay.
Weil das ist so unbekannt, das muss ich einfach spielen, weil ich finde, das braucht mehr Bekanntheit.
Mhm.
Ob es die jetzt erlangt, ist noch die nächste Frage.
Und wenn es jetzt ganz oft gestreamt wird, landet es vielleicht auf Nummer 1?
Das würde ich dieser Band sehr gönnen, denn wenn man nach der Band recherchiert, wird man nicht so ohne weiteres fündig.
Mhm.
Man muss schon wirklich sehr suchen, weil der Name der Band schon so verallgemeinernd ist, dass es schwierig ist, danach zu suchen. Die Band heißt nämlich einfach The Group.
The Group.
Und ist auch eine Post-Punk-New-Wave-Band Anfang der 80er gewesen aus England. Und die waren auch lustigerweise auf dem Debüt-Sampler vertreten, von dem ich schon mehrfach sprach, von dem ich auch schon Sachen gespielt habe heute. Damit wollte ich das heute mal ausklingen lassen. Ich werde davon nur eine Minute spielen, von The Group mit dem Stück Talk to Myself. Entlassen wir euch jetzt und reden nochmal mit uns im Off.
Was ganz Neues.
Was ganz Neues, genau. Machen wir sonst nie.
Nee.
Tschüss. Tschüss.
Is this a take?